Gnade sei mit euch, ihr Geliebten des Herrn. Der Missionar Hudson Taylor war es, der einmal gesagt hat, Schwierigkeiten sind der Boden, auf dem Gott sich offenbaren kann. Schwierigkeiten sind der Boden, auf dem Gott sich offenbaren kann. Und ich glaube, dieser Satz ist so schwer wie wahr gleichzeitig. Im Predigtext für heute, da geht es genau darum. Wir haben heute Gründonnerstag und wir wollen auch heute noch Abendmahl miteinander feiern. Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern zu Lebzeiten gefeiert hat. Der Predigtext, der setzt kurz danach ein, als Jesus mit seinen Jüngern rausgeht auf den Ölberg. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt sie gerne auf in Lukas 22, Vers 39 bis 46. Da steht der Predigtext und auch dieser Predigtext ist eine große Herausforderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein unfassbarer Segen. So. Lukas schreibt: Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Bis hierhin. Ihr Lieben, ein herausfordernder Text, vor allen Dingen, wenn es sich um diesen Satz dreht, den Jesus sagt: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Was für ein herausfordernder Text. Und wenn wir ihn hören, diesen Aufruf, den Kelch vorbeigehen zu lassen, dann denken wir häufig an schwere Schicksalsschläge in unserem Leben. Damit ist dieser Bild häufig verbunden, so der schwere Kelch, der an uns vorbeigehen soll. Aber um euch mal damit reinzunehmen, wie schwer dieser Kelch ist und wie viel schwerer er ist als das, was wir so zu tragen haben, mal kurz ein bisschen Hintergrundinformation. Für uns ist der Kelch häufig zu so einem Symbol geworden für ein schweres Schicksal. Das ist für uns. Das ist in der Bibel aber ein bisschen anders. Denn unser Bild von diesem Kelch kommt von dieser Stelle. Ja? Das heißt, das ist der Ursprung für uns, wenn wir von dem schweren Kelch sprechen. Aber nicht für Jesus. Die Frage ist ja in diesem Kontext: Wovon spricht ihr? Er hier. Er redet sicher nicht vom Abendmahl, das er gerade mit seinen Jüngern hinter sich gebracht hat. Also von welchem Kelch spricht er? Wenn man in der Bibel ein bisschen zurückblättert und mal in die Psalmen schaut, dann entdeckt man in Psalm 75, aber zum Beispiel auch bei den Propheten Jeremia 25 immer wieder das Bild vom Kelch des Zorns. Das ist das Bild, auf das Jesus anspricht, der Kelch des Zorns. Das Bild funktioniert ungefähr so. Der Gedanke ist, ihr kennt bestimmt diesen Satz: kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Schon mal gehört? Große Lüge. Ja, wann immer das jemand sagt, macht gleich einen Haken dran, wegschieben. Völliger Unsinn. Und wir können dankbar sein, dass Gott mit Geduld auch mit unserer Schuld umgeht. So. Aber genau das ist der Punkt an dieser Stelle beim Bild vom Kelch des Zorns, dass Gott die kleinen Sünden nicht sofort bestraft, das ist übrigens auch nicht die großen, sondern dass er geduldig mit uns ist, aber dass er auch nicht darüber hinweg sieht, sondern dass die Schuld der Weltgeschichte gesammelt wird. Aber Gott macht das nicht auf einer Liste. Das Bild von einer Liste gibt es auch, wenn Paulus sagt, der Schuldbrief ist ans Kreuz genagelt, ne, kennt ihr auch. Sondern das Bild vom Kelch des Zorns ist folgendes. Der Gedanke ist, dass Gott wie in einem Kelch, wie in einem Gefäß, mit jedem Tropfen, jede Schuld wie ein Tropfen ist, der da reinkommt, bis der Kelch irgendwann zum Überlaufen gefüllt ist. Und wenn er gefüllt ist, dann wird das Gericht Gottes kommen. Das ist der Grund, warum Jesus zum Beispiel so Sätze sagt wie, dass das Maß der Sünde noch nicht voll ist, noch nicht gefüllt ist. Kennt er vielleicht? Das ist der Hintergrund davon. So. Das heißt, der Kelch ist noch nicht voll. Aber wenn der Kelch voll ist, das ist das, was die Psalmen sagen oder was Jeremia oder Gott durch Jeremia sagt, dann wird er diesen Kelch des Zorns, die Schuld, ausgießen über die Nation und sie werden es trinken müssen und sie werden daran zugrunde gehen, wenn es so sein wird. So. Das ist ein Gerichtsbild. Aber hier funktioniert es anders. Gott hat einen anderen Plan. Gott sagt, ich werde ihn trinken. Er wird Mensch in Jesus, lebt ein perfektes, schuldloses Leben. Und am Ende ist er es, der diesen Kelch bis zum letzten Tropfen trinkt. Das heißt, worum Jesus hier ringt, das ist nicht einfach nur, dass er gekreuzigt wird und körperliche Schmerzen haben wird. Das ist viel zu kurz gedacht. Das, worum es hier geht, ist das Gericht der Welt, was an ihm vollzogen wird. Das treibt ihn die Angst ins Herz. So, das ist die Schwere bei dem Kelch. So. Kein Wunder also, dass Jesus sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann sagt er noch was, was vielleicht noch verwunderlicher ist angesichts dieser Tatsache. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Boah, was für ein Satz. In dieser Situation, Jesus weiß exakt, was auf ihn zukommt. Er weiß das, es ist jetzt nicht eine Überraschung, er weiß das. Und wie schwer ist es, das zu sagen in dieser Not, in dieser Situation. Und er sagt, Gott, ich vertraue dir. In all dem, was kommt, in all dem, was mein Herz zerreißt, ich vertraue dir. Und ich gehe diesen Weg, weil du gut bist. Wow, wie schwer ist das, schon für unsere Kelche, von denen wir häufig so reden. So. Und was passiert, als er diesen Vertrauenssatz ausspricht? Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkt ihn. Gott ist da, er lässt ihn nicht allein. Und er lässt auch dich nicht allein in deiner Not. Er ist da, das darf Jesus erleben. Umso verwunderlicher ist der nächste Satz. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt so schnell gerade. Die Reihenfolge ist für mich ein bisschen durcheinander. Aber sie ist nicht durcheinander. Obwohl ein Engel da ist, der ihn stärkt, obwohl Jesus gerade sein Vertrauen gegenüber Gott ausgesprochen hat, folgt dann, steht Vers 44, der nächste Satz. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut aus der Erde tropfte. Warum das? Wir denken doch immer, wir hoffen doch immer, wenn wir Gott vertrauen und wenn seine Gegenwart da ist, dann wird's doch leicht. Ist es so? Ist nicht unsere Erfahrung, ne? Der Kampf ist dann noch nicht zu Ende. Nicht immer, manchmal ja. Aber manchmal fängt er geradeaus erst an. Und das war bei Jesus offensichtlich auch so. Der Kampf wird so heftig. Das Wort für Kampf im Griechischen ist Agonia. Das heißt Angst. Es kann Angst bedeuten oder auch Qual, Todesangst, Unruhe. Das kommt von Agon. Agon ist der Kampf. Es ist ein Todeskampf, der hier stattfindet. Das ist das Wort Todeskampf, was man übersetzen müsste. So dieser Todeskampf wird so heftig, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropft. Oh. Blanke Panik droht sich Bahn zu brechen. So. Das ist die Situation. So, und ich erinnere mich an einen Jesus-Film, ich weiß nicht, wie lange das her ist, ich weiß auch nicht mehr welcher, aber ich erinnere mich noch an einen Film, wo an der Stelle tatsächlich dann das so dargestellt wird, dass Blut auf einmal runtertropft. Aber das ist nicht das, worum es geht. Jesus hat da nicht durch die Haut geblutet plötzlich, sondern das Bild, was Lukas hier benutzt, um das die Situation darzustellen, ist, stellt euch jemand einen Soldaten vor, der in der Schlacht gekämpft hat, bis zum Letzten, und der verwundet und blutend nach Hause kommt, aber siegreich, und sein Blut tropft zu Boden. So, das ist das Bild, was er benutzt. Und es ist nicht Blut, es ist Schweiß, der zu Boden tropft. Von dem Kampf, den er hier hatte. Aber welcher Kampf? Um welchen Kampf geht es hier? Wir lesen nichts drumherum, vorher, nachher. Was für ein Kampf, meint er. Und wenn man nicht drauf kommt, wenn drumherum kein Anhaltspunkt ist, dann ist das Naheliegendste häufig das Naheliegendste. Es geht, glaube ich, so lese ich das, es geht um diesen Kampf zwischen mein Wille und dein Wille. Und den kennt ihr alle. Dieses Ring darum, selbst wenn ihr wisst, was richtig ist und was gut ist, das Vertrauen darin, den Weg auch zu gehen, den nächsten Schritt zu tun. Das ist der Kampf um Vertrauen. Und Jesus kannte diese Geschichte, er kannte den Plan. Epheser 1, Vers 4 und folgende, da heißt es, dass Gott vor Grundlegung der Welt, also bevor irgendwie ein einziges Molekül des Universums auch nur an seinen Ort geworfen wurde von Gott, gesprochen wurde von Gott, bevor irgendetwas passiert ist, da hatte Gott den Plan, die Welt durch das Kreuz Jesu zu erretten. Steht in Epheser 1, Vers 4. So, Jesus kannte den Plan, er hat ihn miterdacht. So, er war dabei. Aber auch Jesus musste gehorsam lernen, heißt es. Für mich eine der verrücktesten Stellen in der Bibel. Reicht mein Verstand meistens nicht so aus. Hebräer 5, Vers 7 bis 9, da geht es übrigens genau um diese Stelle im Hebräerbrief. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Ich finde das immer wieder verrückt. Jesus musste gehorsam lernen. Was soll das heißen? Es war doch sein Plan. Warum kann er den nicht einfach ausführen? Wie muss Jesus gehorsam lernen? Ich glaube, hier dürfen wir was lernen über das, was Gehorsam meint und was Lernen meint. Es geht hier nicht um einen kognitiven Prozess. Das ist so, wie wir häufig lernen. Schule heißt, nimmst dir ein Buch, liest, eignest dir Wissen an, so jetzt hast du was gelernt. Das ist nicht das, wie die Bibel Reife versteht. Ja? Sondern in der Bibel ist Reife immer Umsetzung. Ja? Es ist nicht nur, dass ich was weiß, sondern dass ich bereit bin, es zu tun. Vertrauen und Umsetzung, das kennzeichnet Reife. Ist auch relativ schnell klar, wenn ich folgendes Beispiel erzähle. Stellt euch vor, meine Tochter Leni. So, stellt euch vor, fiktiv, völlig fiktiv. Nie passiert, wird sich auch nie passieren. Aber stellt euch vor, ich gehe an ihrem Zimmer vorbei und stelle fest, dass ich den Boden nicht mehr sehen kann, weil so viel rumliegt, ja, und so viel Unordnung ist. Und ich gehe zu Leni und sage, Leni, passiert nie, nein, wirklich. Und ich gehe zu Leni und sage, Leni, pass auf, ich kann den Boden nicht mehr sehen, es wird Zeit aufzuräumen. Bitte geh mal nach oben und räum auf. Nächsten Tag gehe ich oben wieder vorbei, sehe, die Tür steht auf, denke mir, wo ist der Fußboden? Ich kann ihn immer noch nicht sehen. Also gehe ich zu Leni und sage, Leni, wir hatten doch gestern darüber gesprochen, ich hatte dich gebeten, aufzuräumen. Und Leni sagt, ja, du Papa, verrückte Geschichte, ich habe den ganzen Tag in meinem Zimmer gesessen und darüber nachgedacht, was es bedeutet, mein Zimmer aufzuräumen. Und ich glaube, ich bin einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Glaubt ihr, dass ich mich darüber freue? Und wenn ich nach einer Woche ihr wieder begegne und sage, das Zimmer sieht immer noch so aus wie vorher, was ist nur passiert? Nix ist passiert. Und ich sage, Leni, vor einer Woche wolltest du dein Zimmer aufräumen. Und Leni sagt, Papa, ich hab mich wirklich damit beschäftigt. Ich kann heute sogar sagen, räum dein Zimmer auf in Griechisch. Ja, in der Ursprache kann ich das sogar sagen. Und ich habe mit meinen Freunden in der Schule darüber gesprochen und wir haben festgestellt, dass die anderen Eltern auch wollen, dass meine Freundin ihr Zimmer aufräumen. Und deswegen haben wir einen Hauskreis gegründet, in der wir jede Woche besprechen wollen, was es wohl heißt, unser Zimmer aufzuräumen. Und wir haben verstanden, dass ihr es gut mit uns meint und dass Ordnung gut ist für unser Leben und dass wir das hier im Familienkontext schon mal trainieren können, weil das unser ganzes Leben prägt. Meint ihr, ich sage dann, super, danke, dass du so gehorsam warst. Oder werde ich ihr sagen, hör auf zu reden und räum dein Zimmer auf. Ihr Lieben, ihr merkt an dieser kurzen Beispielgeschichte, Gehorsam heißt tun. Es reichte nicht aus, dass Jesus den Plan kennt. Den Plan zu kennen heißt noch nicht, ihn zu akzeptieren und auch noch nicht lange nicht, ihn umzusetzen und zu vertrauen. Es reichte nicht, dass Jesus weiß, dass er für die Rettung der Welt sein Leben gibt, sondern er musste diesen Weg auch gehen. Er musste den Kelch trinken und am Kreuz sterben. Wissen und Tun sind zwei Paar Schuhe. Das wisst ihr alle aus eurem eigenen Leben. Und wenn du diesen Weg kennst, den Jesus kannte, dann gehst du ihn nur, wenn du wirklich vertraust. Kennst du das aus deinem Leben? Diesen Kampf ums Vertrauen, dieses Ringen darum, selbst wenn du weißt, was gut wäre, dieses Ringen, es wirklich umzusetzen und die entscheidenden Schritte zu gehen, obwohl dir immer wieder Unrecht zugefügt wird von Menschen, zu vergeben und nicht bitter zu werden. Trotz allen Beleidigungen, die du abkriegst, nicht zurückzuschlagen und freundlich zu bleiben. Geduldig, wenn deine Geduld bis ans Äußerste gespannt ist und du dir so sehr wünschst, dass jetzt etwas passiert. Liebevoll, auch wenn andere lieblos sind. Die Wahrheit zu sagen, selbst wenn es sich für dich nicht lohnt, treu zu sein, auch dann, wenn keiner hinguckt. Zu hoffen, wenn alles hoffnungslos scheint und Gott zu vertrauen, wenn alles dagegen spricht in dieser Welt. Das sind die Situationen, für die wir Kraft brauchen. Für diese Situation brauchen wir Gottes Kraft und Beistand und das Vertrauen. Aber wie können wir in schweren Situationen vertrauensvoll bleiben? Jesus gibt, glaube ich, die Antwort in unserem Predigtext, zweimal sogar. Damit wir es auch wirklich verstehen. Einmal am Anfang, einmal am Ende. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Jesus zweimal sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Er sagt es einmal am Anfang, Vers 40, dann später nochmal in Vers 46. Und dazwischen, da zeigt er uns durch sein eigenes Beispiel, was das bedeutet. Ja? Und wenn es hier darum geht, betet, dass ihr nicht nicht in Versuchung gerät, dann ist das Wort Versuchung meint ein Abfall von Gott. Betet, dass ihr nicht von Gott abfallt, dass die Umstände, die Schmerzen, die Not, das Leid in deinem Leben dich nicht dazu bringt, von Gott abzufallen und Gott zu verlassen. Denn wie schnell kann das passieren? Und selbst wenn wir straucheln, die Jünger haben gestrauchelt und sind gefallen, es ist schön zu sehen, dass Jesus sagt, ganz pragmatisch, steht auf. Steht auf und betet. Was ist, wenn wir scheitern? Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Genau. Aber warum beten? Warum ist Gebet das, was unser Vertrauen in Gott stärkt? Gebet ist Hinwendung. Während die Umstände, die Not und das Leid in deinem Leben dich immer von Gott wegziehen wollen, das ist der Teufel sehr leicht zu durchschauen. Das ist was der Teufel gerne macht. Die Not, die Schmerzen, das Leid, nicht nur in deinem Leben, sondern in der ganzen Welt zu benutzen, damit du bloß auf die Umstände guckst und nicht mehr auf Jesus, damit du dich von Gott abwendest. Aber Gebet ist das, was dich zu Gott hinzieht, was dich wieder zu ihm hinwendet, weg von den Umständen und hin auf ihn. Deswegen schreibt Jakobus in Jakobus 5, dass unsere erste Reaktion auf alles Gebet sein sollte. In Jakobus 5, Vers 13 bis 15 schreibt er, wenn euch etwas Großartiges passiert, betet, lobt Gott dafür. Wenn euch etwas Schreckliches passiert, betet, kommt vor Gott. Und wenn ihr krank seid, kommt zu den Ältesten der Gemeinden, bittet sie, euch mit Salböl zu salben und für euch zu beten. Und ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird euch nicht Heilung, Rettung bringen. Weil wir wieder Vertrauen in Jesus gewinnen können. Und weil wir wieder ausgerichtet werden auf ihn. Gebet ist das Heilmittel. Gebet ist das, was uns Gott näher bringt und Vertrauen stärkt. Aber danach ist uns nicht immer, oder? Wenn ihr nur ein bisschen seid wie ich, dann ist uns danach nicht in jeder Situation. Was tun die Jünger? Sie schlafen ein vor Kummer. Und wer kann es ihnen nicht verdenken? Es kennt ihr sicher auch. Wenn der Kummer so groß ist, wenn die Not so groß ist, dass man einfach nur manchmal die Decke über den Kopf ziehen will. Einfach mal kurz schlafen will, einfach mal verdrängen. nicht hingucken, vergessen, was da eigentlich alles lauert. Eine kurze Pause von der Not. Aber wir alle wissen, so gut das für einen Augenblick tut, noch während wir einschlafen, wissen wir, wenn wir aufwachen, ist dieselbe Situation immer noch da. Echte und langfristige Ruhe, echten Frieden, den finden wir nur und einzig allein im Vertrauen auf Gott. Das ist das Einzige, was uns trägt. Dass Gott nicht zu früh kommt, dass er nicht zu spät kommt, sondern immer genau im richtigen Augenblick. Dass er gut ist und einen guten Plan hat. Und dass er es am Ende gut machen wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich hatte das Privileg, letzte Woche in Albanien zu sein, und im Kosovo. Und in Albanien, in einer der Städte, in die wir gekommen sind, da habe ich eine Frau kennenlernen dürfen. Eine Christin, eine tolle Frau. Aber mit einer schweren Situation, mit einem schweren Leben. Sie ist Teil einer großen Familie, sie hat einige Brüder und Schwestern, ihre Eltern leben auch noch. Aber es gibt folgende Situation in ihrem Leben: Ihr großer Bruder ist auf die schiefe Bahn geraten. Da sind einige Dinge in seinem Leben passiert, die nicht gut waren, und hat sich auf kriminelle Geschichten eingelassen, und er hat Schulden, mehrere hunderttausend Euro Schulden gemacht. Und das ist in Albanien noch mehr, als sich das hier anhört. Bei Menschen, die Schulden gemacht, bei denen wir keine Schulden haben wollen, die auch nicht zimperlich sind. Und als er gemerkt hat, die Situation ist so dramatisch, dass ihn das Leben kosten könnte, ist er abgehauen, ist ins Ausland geflohen. Und sehenden Auges hat er etwas zugelassen. Er hat zugelassen, dass die Schuld auf seine Familie übergeht. Denn in Albanien ist es so wie in vielen Regionen dieser Welt, dass Schuld nicht Privatsache ist, sondern Familienangelegenheit. In vielen Regionen dieser Welt, in vielen Kulturen ist es so, wenn eine Person der Familie geehrt wird, steigt die ganze Familie in der Ehre. Und wenn eine Familie Schande auf die Familie bringt, sinkt die ganze Familie in der Anerkennung unter, die ganze Familie Schande. Und wenn eine Person in der Familie Schulden hat, haben alle Schulden. So und jetzt ist der große Bruder weg. So, wer zahlt die Schuld? Die ist ja immer noch da. Sie ist immer noch da und sie ist immer noch nicht gezahlt. So, also was ist passiert? Die Gläubiger sind zu der Familie gekommen und gesagt, hier, wir wollen unser Geld wieder haben. Es wurde Feuer in ihrem Haus gelegt, wurde früh genug erkannt, dass nicht viel Schlimmes passieren konnte. Aber es gab auch den Tag, an dem vor dieser jungen Frau ein Mann mit einer Pistole stand, die ins Gesicht gehalten hat und gesagt hat, ich will mein Geld. Bezahl mich, bezahl die Schuld deiner Familie. So, das war eine sehr bedrohliche Situation. So, bezahl uns. Die Schuld muss gesühnt werden. Komisch, ich musste sofort an Jesus denken. So, die Schuld der Familie, die Schuld der ganzen Welt, die bezahlt werden muss von einem. Und sie hat Folgendes getan, sie hat mehrere Jahre hart gearbeitet, viel gearbeitet, und sie hat nach und nach die Schulden zurückgezahlt. Immer mehr, immer mehr. Und immer wieder kam jemand, der sagte, hier, ich kriege auch noch Geld von deinem Bruder. Und immer mehr hat sie zurückgezahlt, mehrere hunderttausend Euro. Und am Ende, es scheint so langsam zum Ende zu kommen, am Ende merkte man trotzdem, wenn sie darüber gesprochen hat, wie bitter sie geworden ist, wie schwer das für sie war, wie wütend, wie viel Wut da auch war und wie ihr Glaube gelitten hat unter dieser ganzen Situation. Sie kannte noch all die richtigen Antworten. Ja? Also wir haben mit ihr geredet und sie wusste, was man so zu sagen hat als guter Christ. So, ne? Dass Gott gut ist und dass er immer da ist und so, das wusste sie noch. Aber während sie davon gesprochen hat, hat man gemerkt, das sind hohle Floskeln geworden. Irgendwann haben wir sie darauf angesprochen, sehr konkret, ob sie das wirklich glaubt. Und am Ende war klar, nein, auch ihr. Sie glaubte nicht mehr, dass Gott es gut mit ihr meint. Dass Gott einen guten Plan hat und dass man sich auf Gott verlassen kann, weil er einen guten Charakter hat. Sie hat sich nur noch gefragt, warum das alles? Aber wisst ihr, wir haben ein langes Gespräch mit ihr geführt. Was sie nicht gesehen hat, was sie in ihrer Situation nicht sehen konnte, etwas, was wir gesehen haben. dass sie die einzige in der ganzen Familie war, die das tragen konnte. Ihre Eltern konnten es nicht tragen. Ihr Vater will sich die Wahrheit über seinen Sohn nicht mal eingestehen. So. Die anderen Geschwister konnten es auch nicht tragen. Aber sie konnte es tragen. Sie hat es getragen. Sie hat die Schuld bezahlt. Und ich würde fast so weit gehen, vielleicht ist es sie am Ende, die die Familie da gerettet hat und Sicherheit und Stabilität in einer sehr bedrohten Situation in diese Familie getragen hat. Gott hat sie benutzt, um die Familie zu retten. Ja. Kostet es Kraft? Ja. Aber Jesus war da. In jedem Augenblick. Jeden Schritt. Auch wenn sie das nicht immer gesehen hat und vor allen Dingen nicht fühlen konnte. Wir haben lange mit ihr geredet, wir haben am Ende noch mit ihr gebetet und es war so schön, diesen Moment, als auf einmal so das war, dass auf einmal sie sich, als wenn es so ein Erinnern war, daran, wer Jesus ist, wie er ist. Und so eine Ermutigung auf einmal in ihr war und sie sich erinnert hat an seinen Plan, seine Fürsorge, seine Liebe. Es war wie ein Aufatmen und ich hoffe und bete dafür, dass das Bestand hat in ihrem Herzen. Wo leidest du? Wo leidest du? Wo bist du auf einem schweren Weg, wo es dir schwerfällt, zu vertrauen? Ich will dir heute sagen, Jesus ist bei dir. In jedem Augenblick. Er verlässt dich nicht. Niemals. Schon gar nicht, wenn es schwer wird. Lass nicht zu, dass die Umstände dich von Gott wegziehen. Das wollen sie häufig. Sondern geh ins Gebet. Bete und suche Gottes Nähe. Allen Umständen zum Trotz. Weil er ist gut und er bleibt gut. Und er hat gute Pläne für dein Leben. Schwierigkeiten sind der Boden, auf dem sich Gott offenbaren kann. Gerade in Zeiten der Not erleben wir das häufig, dass Gott seine Liebe, seine Treue, seine Pläne und seine Fürsorge auf neue Art und Weise zeigt. Derek Redmond, ein englischer Athlet, hat 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona teilgenommen. Ein Läufer, 400-Meter-Lauf der Männer, er hatte vorher einige Operationen, die er durchstehen musste. Und aber er war wiederhergestellt und es sollten die letzten Olympischen Spiele werden, an denen er teilnimmt. Und er war eigentlich wiederhergestellt und er war in Topform und er hat sich durchgekämpft bis zum Halbfinale. Und im Halbfinale stand er mit den anderen Männern im Startblock und es dauerte einen Augenblick. Der Startschuss kam und er ist losgesprintet mit den anderen und sie sind losgesprintet. Und er hatte gute Aussichten, die Chancen zu gewinnen standen nicht schlecht oder zumindest gut im vorderen Feld mitzulaufen. Aber nach der Hälfte der Strecke, sah man auf einmal, wie er mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammengesackt ist, mitten auf der Kampfbahn. Hat es ihn zerrissen, er ist zusammengesackt. Und während er noch hochgeguckt hat, konnte man sehen, wie das andere Feld einfach davon rast. Unaufholbar jemals. Und er ist dann wieder aufgestanden und er wollte weiterlaufen, aber man sah die Schmerzen in seinem Gesicht. Kein Schritt war möglich. Man hat später festgestellt, dass er einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel hatte. Und so humpelte er weiter, weil er wenigstens als Letzter ins Ziel kommen wollte. Er wollte nicht abbrechen, die Flinte nicht hinschmeißen, sondern wenigstens als Letzter. Und wenn es als Letzter war, er wollte ins Ziel kommen. Aber mit jedem Schritt, den er gemacht hat, konnte man sein Gesicht sehen in der Kamera, wie die Schmerzen größer wurden. Der wurde immer langsamer und die Wahrscheinlichkeit, dass er da ankommt, wurde immer kleiner. Bis zu einem Augenblick. Plötzlich durch die Reihen der Sicherheitsleute hat sich ein Mann gedrängt und er rennt einfach auf die Kampfbahn. Niemand hält ihn auf. Er rennt einfach auf die Kampfbahn auf Derek zu. Er nimmt ihn in den Arm und er drückt sich. Und die beiden drücken sich für einen Augenblick. Und es ist ein Bild der Liebe. Und dieser Mann hakt ihn unter und er stützt ihn. Und er stützt ihn bis ins Ziel. Er trägt ihn nicht. Er stützt ihn, damit Derek es bis ins Ziel schafft. Und unter dem tosenden Applaus von 70 Millionen Menschen, die in dieser Arena saßen, stützt der Vater 70.000. Es wird immer mehr mit jeder Geschichte. Hier waren, wenn ich nachher davon erzähle, waren hier auch mindestens 250.000 Menschen im Gottesdienst. Unter dem tosenden Applaus der 70.000 Menschen in diesem Stadion ist es der Vater von Derek, der ihn, seinen Sohn, Arm in Arm ins Ziel bringt. So ist Gott. Vergesst das nicht. Die Umstände wollen uns immer einreden, dein Vater ist nicht da in der Not. Er hat dich vergessen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen es in der Situation, als Jesus seinen schwersten Weg geht. Und wir dürfen es in vielen anderen Situationen erleben. Haltet euch daran fest. Lasst euch nicht von den Umständen einreden, dass Gott charakterlos ist und dich verlassen würde. Das tut er nicht. Sondern geh ins Gebet. Such seine Nähe, damit dich die Umstände nicht zum Abfall führen. Und kämpf diesen Kampf, auch wenn er schwer ist, zu sagen, Vater, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner.